Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Mein Name ist Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie willkommen zu dieser Ausgabe, in der es darum geht, ob und wie Religionen eine Gesellschaft zusammenhalten können.
In you, O God, we discover our humanity.
In dir, O Gott, entdecken wir unsere Menschlichkeit. Und in unserer Menschlichkeit entdecken wir unsere Gemeinsamkeit. Jenseits von Hautfarbe, Glaubensbekenntnis, Herkunft, politischer Partei, Ideologie, Geographie und persönlichen Vorlieben.
Das sagte der methodistische Pfarrer Sylvester Beeman in seinem Segen am Ende der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden am vergangenen Mittwoch. In Gott also entdecken wir unsere Gemeinsamkeit. Ob das wohl alle US-Amerikaner und Amerikanerinnen so sehen? Und wie funktioniert das hier in Deutschland? Wir wollen gleich zunächst mal auf ein interreligiöses Projekt schauen. Danach hören Sie ein Gespräch, ob denn Religionen als gesellschaftlicher Kitt überhaupt funktionieren können. Und dann schauen wir auf die Bindekraft von jüdischen Gemeinden. Am Schluss hören Sie dann, wie eine Bibel Menschen im Lockdown zusammengebracht hat. Seit über 10 Jahren ist die Rede von diesem einzigartigen Bauprojekt und nun soll im Mai endlich der Grundstein gelegt werden. In Berlins historischer Stadtmitte wird dann das House of One entstehen. Da sollen eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee Platz finden. Wie das Projekt nicht nur Gläubige dieser drei Religionen verbinden will und welche Herausforderungen es bei diesem Zusammenkommen dann doch noch gibt, darüber berichtet Sebastian Engelbrecht.
An der Leipziger Straße in Berlin-Mitte stand bis 1964 die Ruine der Petrikirche. Die evangelische Kirchengemeinde St. Petri, St. Marien beschloss 2008, auf dem Petriplatz wieder einen Sakralbau zu bauen. Allerdings keine evangelische Kirche, sondern ein multireligiöses Gebäude. Das House of One. Als Partner gewann die Gemeinde die Ausbildungsstätte für Rabbiner in Reformgemeinden, das Abraham-Geiger-Kolleg und den muslimischen Verein Forum Dialog. Es gehört zur internationalen Hismet-Bewegung, die von dem Geistlichen Fethullah Gülen geführt wird. Für das Forum Dialog steht in Berlin der Imam Kadir Sanchi.
Ein Bet- und Lehrhaus am Petriplatz war unser Anliegen, woraus auch das Projekt House of One entstanden ist. Also 3 Religionen in einem Haus, unter einem Dach, wo eigentlich gemeinsam oder in je eigener Tradition, besser gesagt, der Glaube gelebt wird und der Dialog gelebt werden kann.
Ein trutziger Bau mit meterdicken Wänden, mit einer Fassade aus Rechtecken und einem mächtigen Turm soll entstehen. Innen besteht er aus einer Kirche, einer Moschee und einer Synagoge. Sie gruppieren sich um einen Kuppelsaal in der Mitte. Er soll ein Ort des Lernens und der Begegnung sein. Zum Ende 2020 gegründeten Kuratorium gehören unter anderem Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, der Präsident des Zentralrats der Juden Josef Schuster, der evangelische Bischof von Berlin Christian Stäblein und sein katholischer Kollege Heiner Koch. Bislang hatte sich die katholische Kirche weitgehend aus dem Großprojekt herausgehalten. Kritische Stimmen, nicht nur unter Katholiken, sehen die Gefahr des Synkretismus, einer Vermischung verschiedener Religionen. Verwaltungsdirektor Roland Stolte betont dagegen, wie Unterstützung und Zusammenhalt wachsen.
Das Haus von Wann ist ein wachsendes Wir und ein sich in die Religion hinein ausbreitendes Wir. Da gibt es eben verschiedene Schritte und Konstellationen, wie dieses Wachsen vor sich geht. Es kann eher ein projektbezogenes Wachsen sein, was passiert. Es kann aber auch ein strukturelles Wachsen sein.
Für Stolte ist das House of One ein Ort, der nie fertig wird, der sich immer im Prozess befindet. Ein breites, multireligiöses Wir ist das Ziel, das sich allerdings selbst Leitplanken gesetzt hat, wie Imam Sanchi betont.
Der erste Schritt war eigentlich, dass wir eine Charta des House of One erstellt haben, in der wir uns zu einer Kultur der Gleichberechtigung, Gewaltlosigkeit und der Ehrfurcht vor allem Leben, der Solidarität, Respekt und ein Leben in Wahrhaftigkeit verpflichtet haben. Und das natürlich vor allem im Bewusstsein mit der Berliner Geschichte.
Dass Sanchi und seine Gülen-Bewegung im House of One den Islam vertreten, ist keineswegs selbstverständlich, denn die Gruppierung ist an ihrem Ursprungsort der Türkei umstritten. Präsident Erdogan legt ihr sogar den Putschversuch 2016 zur Last. Aber die protestantischen Gründer entschieden sich bewusst für eine Zusammenarbeit mit Sanchi und seinem Forum Dialog.
wir haben sie genommen. Es gab ja da intensive Gespräche auch mit anderen Partnern und wir haben überlegt, wie man da einen guten Einstieg findet. Dass uns wichtig war, diese Offenheit gegenüber anderen Richtungen in den Religionen jeweils gelebt wird und auch weiter gepflegt wird.
Aber die Entscheidung für die Gülen-Bewegung solle niemanden ausschließen, meint Verwaltungschef Stolte. Viel zu schnell komme man auch als multireligiöses Projekt in Schubladen hinein, aus denen man eigentlich hinaus wolle.
Man muss natürlich schauen, dass man da nicht in Fallen tappt, in diese politisierten Fallen, wie wir sie ja kennen aus der Islamkonferenz, wo es ja schwierige Phasen gab, auch aus diesen vielen Beiratsmodellen, die wir von Universitäten und sowas kennen. Es wird ja schnell sozusagen in einer Weise politisiert, dass die Sachen sich sehr schnell festfahren. Insofern wollen wir ein bisschen etwas anderen Weg gehen, dass wir stärker auch denn sozusagen über diese Projektbezogenheit schauen, mit wem können wir in guter Weise zusammenarbeiten.
Es müsse möglich sein, sagt Roland Stolte, bei einzelnen Veranstaltungen auch mit ganz anderen Moscheevereinen zusammenzuarbeiten. Das Wir des House of One soll nach dem Willen der Gründer nicht nur eine Pluralität des Islams aufnehmen. Auf einer Konferenz des multireligiösen Hauses Ende vergangenen Jahres begeisterte sich auch der Berliner Philosoph Wilhelm Schmid für das Projekt auf dem Petriplatz.
Das eigentlich Aufregende und Revolutionäre, soweit ich weiß, bisher nirgendwo auf der Welt realisierte, ist dieser vierte Raum, der frei bleibt von einem bestimmten Bekenntnis. Also der Raum, in dem alle sich willkommen fühlen können, sowohl die, die einer Religionsgemeinschaft zugehören, wie auch die nun mal sich nicht im engeren Sinne religiös verstehen. In diesem vierten Raum können wir die Frage stellen, was ist eigentlich Religion, was ist Religiosität, was bedeutet das für mein eigenes Leben?
Und sogar diejenigen, die Religionen ablehnen, sollen in Berlin dazugehören. Im Haus der Religionen in Hannover ist es schon soweit, wie Ali Faridi, Sprecher der Bahai-Gemeinde in Hannover, erklärt.
Schon seit Beginn an sind mehrere Religionen beteiligt, nicht nur Religionen, sondern auch Weltanschauungen. Inzwischen sogar mehrere. Da ist sowohl der Humanistische Verband Niedersachsen als auch die Humanistische Vereinigung mit dabei.
Mit dem Haus der Religionen in Hannover befinden sich die Berliner Betreiber des House of One im ständigen Austausch, wie auch mit ähnlichen Mehr-Religionen-Projekten in Bern, Wien, München und Wilhelmshaven. Jedes dieser Häuser hat sein Wir anders definiert. In Bern gehören Sikhs und Aleviten dazu, in München der deutsche Ableger der türkischen Religionsbehörde DİTİB, in Wien die griechisch-orthodoxe und die neuapostolische Kirche. Das House of One fördert zudem verwandte Vorhaben in Georgien, Israel und der Zentralafrikanischen Republik, sagt Verwaltungsdirektor Roland Stolte.
Dort leisten wir so ein bisschen Hebammendienste, diese Methodik, dass ich also im Grunde Religionsgemeinschaft oder Institution, die auch in der Vergangenheit eines Landes oder in einer Konstellation, ja auch in nicht friedlichen Konstellationen oder in Bürgerkriegsszenarien verwickelt waren, dass die gemeinsam ein Projekt anstoßen und sagen, über ein gemeinsames Bauen initiieren wir Verständigungsprozesse, die ins Land ausstrahlen.
Das 47 Millionen Euro teure Religionsprojekt in Berlins historischer Stadtmitte will sich aber nicht damit abfinden, das Netzwerk des Dialogs zu erweitern. Es möchte auch über Religionen und Weltanschauungen hinaus in die Gesellschaft hineinwirken.
Es gibt auch eine Unternehmenscharta, wo wir also wirtschaftsethische Themen auch mal festgeschrieben haben. Und deshalb gibt es ja auch Kooperationen mit Unternehmen, die sich dem House of One zugehörig fühlen.
Das House of One will eben für nicht weniger als fürs Ganze zuständig sein. Dafür baut es jetzt schon ein breites Wir und vom 27. Mai an seine Trutzburg auf dem Berliner Petriplatz.
Tja, und die Grundsteinlegung, die musste schon einmal um über ein Jahr verschoben werden wegen der Pandemie. Hoffentlich bleibt es jetzt dabei, denn dann soll es immer noch 4 Jahre bis zur Fertigstellung dauern. Auf der Suche nach dem Wir, so lautet das Thema der Denkfabrik von Deutschlandradio in diesem Jahr. Ausgewählt wurde es von Ihnen, von Hörern und Hörerinnen. Wir wollen jetzt fragen, ob und wie Religionen zu diesem gesellschaftlichen Wir beitragen oder ob sie es doch eher behindern. Darüber möchte ich sprechen mit Thomas Groß-Bölting. Er ist Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor an der dortigen Universität. Vor kurzem hat er ein Buch über die deutsche Wiedervereinigungsgesellschaft vorgelegt. Davor unter anderem eine wichtige Studie über Religion und Glauben in Deutschland nach 1945. Herr Großbölting, schauen wir doch zuerst mal in die USA, denn dort hat die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden am Mittwoch noch mal gezeigt, wie mit einer Religion eine nationale Gemeinschaft beschworen werden kann. Da gab es ja nicht nur die klassische Formel God bless America, es gab auch einen Schlusssegen, in dem es hieß, durch Gott würden sich die Menschen ihre Gemeinsamkeiten bewusst. Am Anfang der Sendung haben wir da einen kurzen Ausschnitt gehört. Die USA sind immer ein gutes Beispiel für diese Art von Zivilreligion. Aber funktioniert das eigentlich auch dort wirklich? Meinen Sie, von so einem Segen fühlen sich auch Atheistinnen, Muslime, Hindus und andere gleichermaßen angesprochen?
Das ist eine große Frage, die Sie schon dann beantworten können, wenn Sie die näheren Umstände der Inauguration sich anschauen. Mit Leo O'Donovan hat dort ein Jesuitenpater, ein katholischer Priester, ein Gebet gesprochen. Und gleichzeitig hat aber ein Mitglied der Bischofskonferenz, nämlich der Bischof von Los Angeles, durchaus dissoziativ darauf verwiesen, dass mit Joe Biden ein Präsident jetzt an die Macht kommt, der sich in Fragen der Abtreibung und des Schwangerschaftsabbruchs ganz anders verhält, als es die katholische Doktrin vorgibt. Also auch im Land der Zivilreligionen, den USA, gibt es trotz dieser großen Tendenz zur Einigung durchaus spaltende Tendenzen mit Blick auf Religion.
Und das sogar innerhalb der Glaubensgemeinschaft, der Joe Biden angehört. Was machen aber Menschen, die sich nun gar keinem Gott verpflichtet fühlen und vielleicht auch davon genervt sind, dass der immer angerufen wird? Also meinen Sie, für die ist Joe Biden auch der richtige Präsident?
Dadurch, dass zivilreligiöse Symbole und auch zivilreligiöse Sprache in den USA ja darauf anspielt, möglichst abstrakt von einem höchsten Wesen zu sprechen. Also der Gottesbegriff, der dort verwendet wird, ist kein christlicher Gottesbegriff, sondern umfasst eben auch alle anderen religiösen Vorstellungen eines höchsten Wesens. Und in dem Sinne kann, glaube ich, jemand, der atheistisch orientiert ist, besser damit leben, als wenn es darum ginge, die Gottheit anzurufen, die in einer konkreten Religionsgemeinschaft verehrt wird.
Wie ist das nun, wenn wir auf Deutschland blicken? Könnte Frank-Walter Steinmeier auch so reden? Könnte er wie Joe Biden am Mittwoch bei seiner Einführung ein Gebet für alle Opfer der Pandemie anleiten? Ist das denkbar?
Er könnte das allenfalls dann machen, wenn er das als persönliche Geste ausweist, um das dann nochmal als Staatsoberhaupt und Bundespräsident zusätzlich zu rahmen. Ich glaube, dass wir in Deutschland keine vergleichbare Tradition haben, die es erlaubt, auf zivilreligiöse Elemente zurückzugreifen. Wir haben weder diesen Symbolkatalog, den man verwenden könnte, noch die Sprache, in der man Zivilreligion dann formulieren kann.
Wir hatten aber lange auf jeden Fall wichtige christliche Konfessionen, die auch die Politik und das Nationalgefühl ganz stark geprägt haben. Das hat natürlich abgenommen und das hat auch nochmal abgenommen mit der Wiedervereinigung, weil wir einen deutschen Staat hatten, in dem genau das komplett weggefallen ist. Ist es damit eigentlich jetzt völlig hinfällig, noch irgendwie an ein christliches gemeinsames Gedankengut oder Kulturgut zu appellieren?
Ja und nein. Nein deshalb, weil wir nach wie vor mit den beiden großen christlichen Konfessionen über 50% der deutschen Männer und Frauen hier entsprechend auch repräsentiert haben. Also es gibt noch eine Mehrheitsreligion. Hinfällig ist es deswegen dennoch, trotz dieser Zahlenverhältnisse, die ich genannt habe, weil wir in der Regel davon ausgehen müssen, dass seit den 1970er Jahren die alte Bundesrepublik, seit der Wiedervereinigung dann das gesamte Deutschland viel stärker religionsplural wird. Und Politik und Öffentlichkeit sich angelegen lassen sein muss, genau diese Pluralität auch zu repräsentieren und entsprechend die Menschen zu integrieren. Deswegen wäre ein exklusives religiöses Bekenntnis, das sich nur auf eine Konfession oder auf eine Religionsgemeinschaft bezieht, in jeder Hinsicht kontraproduktiv.
Nun gibt es ja Initiativen, das haben wir auch vorhin in der Sendung mit einem Beitrag über das House of One gehört, Initiativen, die versuchen, religiöse Menschen unterschiedlicher Religionen und Konfessionen eben zusammenzubringen und da so etwas wie ein interreligiöses Wir zu konstruieren. Funktioniert das auch auf einer nationalen Ebene oder kann das letztendlich doch nur funktionieren für die, die sich eben irgendwie als gläubig bezeichnen und sozusagen innerhalb dieses Religionsdiskurses bleiben?
In der Regel funktioniert das oder kann das zumindest Impulse geben für diejenigen, die sich religiös selber definieren, um interreligiös sozusagen voneinander zu lernen. In der Regel bleibt man aber auch dabei stehen, nicht gemeinsame Positionen zu formulieren, sondern in dem Trennenden, was man feststellen kann, dann nach Gemeinsamkeiten entsprechend zu suchen. Eine Form oder eine Formel, um damit auch Menschen, die sich dezidiert nicht religiös binden wollen, einzubinden, ist das meines Erachtens nicht.
Und was kann man tun, um die einzubinden? Auf welche gemeinsamen Wertequellen kann man sich berufen? Es gibt ja den Staatsrechtler Böckenförder, der immer gesagt hat, naja, im Grunde speist sich der Staat von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Also was sind diese Wertegrundlagen, wenn man eben ganz explizit sich nicht auf diese religiösen Grundlagen beziehen will?
Man wird ja schnell erkennen können, dass auch in den religiösen Verkündigungen und in den von dort aus formulierten Ethiken und Moralvorstellungen viel von dem ist, was im Humanismus allgemein sich beispielsweise beobachten lässt. Und so wird man bei Ernst Wolfgang Böckenförde, den man nun auch nicht missverstehen darf in seiner Formel, die er geprägt hat, das ist kein Plädoyer dafür, die christlichen Kirchen ganz besonders in den Staat einzubinden, sondern das ist vor allen Dingen ein Plädoyer dafür, dass wir zivilgesellschaftliche Impulse, zivilgesellschaftliche Überzeugungen aktivieren müssen in jeglicher Hinsicht. Und dazu gehören die Religionsgemeinschaften ebenso wie andere Gruppierungen, die sich solche Fragen auf die Fahnen schreiben.
Das ist aber dann immerhin ein Plädoyer gegen einen starken Laizismus, der die Religion ganz ausblendet als gemeinschaftsstiftendes Element. Also da muss man vielleicht auch mit dem Blick auf Frankreich sagen, man beschwört die Republik und alle als gleiche Bürger und Bürgerinnen dieser Republik, aber das hat dann vielleicht doch nicht funktioniert, um Muslime und Musliminnen da einzubinden, denen vielleicht doch ihre religiöse Identität auch sehr wichtig ist.
Die Religionsfreiheit bedeutet ja auf der einen Seite, dass sich Menschen, die nicht religiös gebunden leben, wollen, die Freiheit von Religion garantiere, dass ich aber auf der anderen Seite auch den Menschen, die ihre Religion, ihre religiöse Überzeugung leben wollen, auch das ermögliche. Und da scheint es in Frankreich tatsächlich große Probleme gegeben zu haben, insofern, als dass im Moment gerade rechtspopulistische Kräfte den Laizismus dafür nutzen, Muslime und Muslime ja mehr und mehr an den Rand der französischen Gesellschaft zu drängen.
Ein französischer Verteidiger der Laizität würde aber sagen, das ist nicht die Grundidee, sondern die Grundidee ist bei uns natürlich auch in Frankreich Religionsfreiheit. Dennoch soll jeder seine Religion eben nur im stillen Kämmerlein ausüben. Aber vielleicht fehlt damit dann doch ein Element von gesellschaftlicher Anerkennung und damit auch gesellschaftlichem Kitt.
Das ist schwierig sozusagen, jetzt Nationen miteinander zu vergleichen und das Religionsverfassungssystem und die gelebte Beziehung von Staat, Religionsgemeinschaften und Gesellschaften tatsächlich so miteinander in Beziehung zu setzen. Aber wenn ich auf die Bundesrepublik schaue, dann sehe ich, dass wir durchaus mit der hinkenden Trennung von Staat und Kirche auf der einen Seite und gleichzeitig aber den Tendenzen, die stärker auf eine religionsplurale Gesellschaft und deren Anerkennung abzielen, ein durchaus erfolgreiches Modell haben, wo es gelingen kann, auch Religionsgemeinschaften, die relativ neu nach Deutschland hineinkommen, mit zu integrieren und gleichzeitig aber auch denjenigen einen Platz zu verschaffen, die in den traditionellen Religionsgemeinschaften ihren Glauben finden.
Obwohl es ja doch auch in jeder Religion eigentlich diese Abgrenzungstendenz gibt, also dieser Exklusivitätsanspruch, dieser Glaube, man weiß es eben doch besser als die anderen. Es gibt ja auch Studien, die sagen, besonders religiöse Menschen sind auch tendenziell intoleranter Andersgläubigen und Andersdenkenden gegenüber. Also ist es nicht auch wiederum eine Gefahr, sich auf solche Religionen zu stützen?
Ich glaube, dass in vielfacher Hinsicht die Religion nicht anders funktioniert, als dass die jeweiligen Anhängerinnen und Anhängern von letztlich festen Überzeugungen und von festen Wahrheiten ausgehen. Und in dem Sinne haben Sie völlig recht, hat das auch ein zutiefst dissoziatives Element, was Religionen betrifft. Und moderne Religionen werden diesen Anspruch nicht aufgeben können, werden aber sich so nach außen hin geben und nach außen hin agieren müssen, dass sie andere Religionsgemeinschaften tolerieren. Also Fachleute nennen das dann die Ambiguitätstoleranz. Wir haben dann die Möglichkeit, Widersprüche und andere Darstellungen entsprechend mit in die eigene Praxis zu integrieren und auf diese Art und Weise eben ein Element von Zivilgesellschaft zu werden und eine Stimme in einem großen Chor von zivilgesellschaftlichen Elementen.
Das ist jetzt sozusagen der schön offene Diskurs nach außen. Gleichzeitig müssen wir vielleicht auch auf die Praxis schauen und auf das, dass Religionsgemeinschaften sich auch abschließen können. Es ist ein gängiger Vorwurf an Muslime, sie würden da Parallelgesellschaften aufmachen, hätten vielleicht sogar ihre islamische Rechtsprechung. Sie haben in einem Interview neulich gesagt, man könnte durchaus auch von rechtlichen Parallelgesellschaften sprechen, wenn man auf die katholische Kirche schaut, ganz konkret bei der Untersuchung von sexualisierter Gewalt. Sie sind ja auch Studienleiter einer Untersuchung über sexuellen Missbrauch im Bistum Münster. Also es gibt auch da eine Tendenz zur Parallelgesellschaft und zur Abschottung in einem eigentlich doch freiheitlich-demokratischen System, in dem das Recht für alle gleich sein sollte?
Ja, die gibt es. Das war eine sehr zugespitzte Bemerkung, die auf Folgendes aufmerksam machen sollte. Wenn man sich Entscheidungsprozesse in Personalkonferenzen anguckt und beobachtet, wie die dort Beteiligten mit Tätern des sexuellen Missbrauchs umgehen, dann sieht man sehr oft, dass vor allen Dingen eine bestimmte Eigenlogik dort ganz tragend war. Nämlich der Schutz der Institution auf der einen Seite und der Schutz des Täters auf der anderen Seite. Denn derjenige war ja nun auf der einen Seite Mitbruder und auf der anderen Seite eben auch Priester. Und den Zölibat wie auch die Priesterweihe zu retten, das ist in vielerlei Hinsicht eine Richtschnur von Handeln in manchem Missbrauchsfall gewesen von katholischer Seite. Und da können wir tatsächlich sehen, wie sich gerade in der Führungsspitze eine Parallelwelt entwickelt, die nicht alle Bischöfe, Weihbischöfe und Personalverantwortlichen, die dort beteiligt sind, zu Menschen macht, die das Grundgesetz nicht achten, die als Gesetzesbrecher sozusagen dort zu bezeichnen wären. Aber da schleicht sich eben eine zweite Logik ein, die mit den gesetzlichen Vorgaben wenig zu tun hat.
Und was kann man tun, um diese Eigenlogik im Namen eines gesellschaftlichen Wirs zurückzudrängen?
Es geht um Transparenz, es geht um Offenheit beispielsweise von Entscheidungsprozessen. Man wird darauf achten müssen, dass Machtkonzentrationen in Religionsgemeinschaften nicht überhand nehmen, sodass nicht einzelne Personen oder einzelne Gruppen besonders bevorzugt sind. Und es wird insbesondere im Katholischen auch darum gehen müssen, diese besondere Gruppe der Priester, die nach wie vor in gewisser Weise mit dem Ruch des Heiligen Mannes agieren kann, in ihrer Stellung nochmal zu bedenken. Dieses Problem der so mächtigen und in sich abgeschlossenen Kirchen und Religionsgemeinschaften wird sich dann erledigen, wenn diese sehr starken Positionen, die wir doch über die Geschichte der Bundesrepublik beispielsweise beobachten können, so nach und nach abnehmen werden. Wir haben eine riesig starke Säkularisierung, die in der Tendenz nicht abnehmen, sondern eher zunehmen wird. Und dann wird man sehen, ob es den Kirchen gelingt, weltoffen zu agieren oder sich dann doch auf die kleine Herde zurückzuziehen und dann ganz in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.
Also sind im Grunde schwache Religionsgemeinschaften die besseren Helfer für die Suche nach dem Wir?
Für die Gesellschaft im Gesamt würde ich das so sehen, ja.
Herzlichen Dank, Thomas Groß-Bölting, Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Bei den beiden großen Kirchen ist schon lange bekannt, wie sehr die Mitglieder schwinden. Aber auch die jüdischen Gemeinden in Deutschland schrumpfen. Der Zentralrat der Juden hat im vergangenen Jahr deswegen eine Mitgliederbefragung durchgeführt, das sogenannte Gemeindebarometer. Dabei kam so einige Unzufriedenheit ans Licht. Aber es wurde auch deutlich, dass die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde für fast alle Mitglieder doch sehr wichtig ist. Überraschender noch, mehr als ein Drittel der befragten Nichtmitglieder könnte sich einen Eintritt unter bestimmten Bedingungen vorstellen. Für den Präsidenten des Zentralrats, Josef Schuster, sind die jüdischen Gemeinden, Zitat, Garant für unseren Zusammenhalt. Aber was bewegt nun einzelne Juden und Jüdinnen, sich einer Gemeinde anzuschließen oder es doch zu lassen? Stefanie Oswald hat nachgefragt.
Ein Freitagabend im August 2020 in der liberalen Synagoge von Hannover. So wichtig der feierliche Beginn des Schabbats im Judentum ist, in den jüdischen Gemeinden in Deutschland wird er unterschiedlich willkommen geheißen, je nach Ausrichtung und Größe der Gemeinde. 105 lokale Gemeinden gibt es hierzulande unter dem Dach des Zentralrats der Juden, außerdem 27 Gemeinden, die der Union progressiver Juden in Deutschland angehören.
Für mich ist diese jüdische Gemeinde hier zu haben, die jüdische Gemeinschaft, wirklich auch einer der Gründe, warum ich niemals aus Berlin wegziehen würde.
Was ich hier vor allem in der jüdischen Gemeinde nutze und schätze, das ist der große innerjüdisch-religiöse Pluralismus. Von orthodox über liberal bis ultraorthodox bis konservativ.
Judentum ist sehr gemeindeorientiert, aber um ganze Vielfalt von jüdischem Leben haben zu können, man braucht eine Gemeinde.
Nina Peretz, Micha Brumlik und Nadia Shapiro. Ihre Zugänge zum Judentum könnten kaum unterschiedlicher sein. Und doch eint sie, dass sie ohne Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde nicht leben möchten.
Die Synagoge ist wirklich unser jüdisches Zuhause. Und das bedeutet uns sehr viel, dass wir dort uns seit vielen Jahren engagieren und auch eben diese Früchte dieser Arbeit sehen. Also dass wirklich die Synagoge sehr stark gewachsen ist, die Synagogengemeinschaft. Viele junge Familien gekommen sind, aber auch, dass eben die älteren Menschen auch noch dort sind. Also diese ganze Diversität der jüdischen Gemeinschaft bei uns zu finden ist, das ist sehr schön.
Nina Peretz hat einen Israeli aus orthodoxer Familie geheiratet und ist zum Judentum übergetreten. Seit 2008 engagiert sie sich ehrenamtlich im Gemeindevorstand der Synagoge am Frenkelufer in Berlin-Kreuzberg. Gemeindeleben bedeutet ihr Willkommenskultur für Jüdinnen und Juden mit unterschiedlichem Hintergrund, bedeutet Bildungsarbeit und den Aufbau von Freundschaften und sozialen Beziehungen.
Familienprogramme, regelmäßige Schabbat-Abendessen, große Feiern für alle Feiertage, zum Teil bis zu 300 Leute dort eben. Und das ist ein extrem herzerwärmendes Gefühl, wenn die Synagoge aus allen Nähten platzt.
Auch Matti Schmueloff findet seinen Weg gelegentlich in die Synagoge am Frenkelufer. Dabei fremdelt der seit 2013 in Berlin lebende israelische Schriftsteller, der sich in seinen Texten intensiv mit seiner jüdischen Identität auseinandersetzt, mit den hiesigen Gemeinden.
Ich fühle mich mit der Gemeinschaft der deutschen Juden nicht so verbunden. Meine jüdische Erfahrung ist einfach ganz anders. Ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo alle jüdisch waren.
Matti Schmueloff versteht sich als traditioneller Jude mit arabisch-sephardischen Wurzeln. Er wirbt für einen Ausgleich mit den Palästinensern, eine politische Haltung, die in deutschen jüdischen Gemeinden oft kritisch gesehen wird. Einer jüdischen Gemeinde anzugehören, ist für Matti Schmueloff Ausdruck von Spiritualität, nicht von Politik.
Ich möchte nicht wegen Antisemitismus in die Synagoge gehen und ich möchte nicht deshalb zu einer jüdischen Gruppe gehören. Ich möchte in die Synagoge gehen, um eine Verbindung zu Gott herzustellen, die Heiligen Schriften zu lesen und über die Kultur nachzudenken.
Für die Psychotherapeutin Eva Umlauf, die der Münchner jüdischen Gemeinde angehört, ist dagegen die Gemeinde auch als politische Größe bedeutsam. Sie war als Kind in Auschwitz, hat in der kommunistischen Tschechoslowakei Antisemitismus erlebt und kam 1967 jung verheiratet nach Deutschland, wo ihr Mann sich in der jüdischen Gemeinde engagierte.
Es ist schon auch eine Organisation, die Gewicht hat, wenn antisemitische Vorfälle passieren. Also ich finde schon, dass das sehr wichtig ist. Also auch für mich, wenn ich es brauchen würde, ich weiß, dass die Gemeinde hinter mir steht.
Und auch für die Münchner Soziologin Ruth Seifert ist die politisch-historische Dimension des Jüdischseins relevant. Ihr Vater ist Israeli. Seine Familie konnte vor den Nationalsozialisten nach Palästina fliehen. Ohne jüdische Mutter, als sogenannte Vaterjüdin aber, gilt Ruth Seifert nach der Halacha, dem jüdischen Gesetz, nicht als jüdisch und kann deshalb einer Gemeinde bislang nicht als vollwertiges Mitglied angehören.
Ich verstehe mich in jedem Fall als säkular und das ist bis heute auch das Problem, diese Zugehörigkeit zu finden. Also wenn ich jüdisch sein wollte, müsste ich religiös übertreten.
Ruth Seifert möchte dennoch ihren Töchtern jüdische Traditionen, Kultur und Geschichte vermitteln und sie auch mit anderen Jüdinnen und Juden zusammenbringen. Deshalb hat sie Anschluss an eine jüdische Gemeinde gesucht.
Und dann hatte ich natürlich hier in München das Glück, dass wir eine liberale Synagoge auch haben. Und dass unser Rabbiner auch wunderbar offen ist. Und der war sehr, ja, sehr offen, dass meine Kinder daran teilnehmen. Und das wurde dann auch immer mehr.
Wir sind nach Berlin im 2002 gekommen mit zwei kleinen Kindern, haben uns erstmal umgeschaut, waren kurz dort. Und irgendwann, relativ kurz danach, sind wir bei Chabad gelandet. Das war auch damals eine sehr, sehr junge Gemeinde. In so Wachstumprozess und noch ohne feste Gebäude. Und wir sind dann treu geblieben durch die alle schöne und schwere Zeiten, ohne dass wir uns als Chabad definieren werden.
Nadia Shapiro versteht sich als modern orthodox und teilt nicht alle Überzeugungen und Rollenvorstellungen der aus Osteuropa stammenden Chabad-Bewegung. Die sechsfache Mutter ist in Moskau geboren und hat dort auch ihre Ausbildung als Anästhesistin abgeschlossen. In Berlin arbeitet sie in einer Klinik für Geburtshilfe. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Israel ist sie mit ihrem Mann nach Berlin gezogen, um den Großeltern ihrer Kinder nahe zu sein. Sie lebt mit ihrer Familie streng nach jüdischen Gesetzen.
Die Definition von frommer Familie wird sich auf drei Säulen stehen. Das ist Schabbat, koscheres Essen und sogenannten Tarat Mishpacha, also Regeln um die Familienleben. Das bedeutet, jede jüdische Familie braucht eine Mikwe. Es ist diese rituelle Bad, wo dann ein wichtiger Teil von jüdischem Leben ermöglicht. Und natürlich Mikwe baut man auch nicht für sich allein, das baut eine Synagoge für die ganze Gemeinde.
Der jüdische Kindergarten, die jüdische Schule, die vielfältigen Ausbildungsangebote, ein koscheres Restaurant. Ohne die Angebote ihrer Gemeinde wäre ihr jüdisches Leben deutlich ärmer, sagt Nadia Shapiro. Wo die einen praktische Unterstützung für religiöse Lebensführung finden, geht es anderen grundsätzlich um eine Zugehörigkeit zum Kollektiv. So erklärt der seit 2005 in Berlin lebende Hochschullehrer Micha Brumlik.
Es ist mir wichtig, Mitglied der jüdischen Gemeinde zu sein, weil ich damit sowohl für mich selbst als auch für andere bekunde, Mitglied der jüdischen Gemeinschaft zu sein.
Brumlik bezeichnet sich als traditionell säkular. Er zündet Kerzen zum Schabbat, besucht die Synagoge an den Feiertagen, lebt aber nicht koscher. Seit er 1952 als Fünfjähriger mit seinen Eltern aus der Schweiz nach Berlin zog, gehört er einer Gemeinde an. Brumlik schätzt die religiöse Vielfalt in Berlin.
Die jüdische Gemeinde zu Berlin ist in religiöser Hinsicht, was den Pluralismus angeht, vorbildlich. Ich finde auch recht gut, inwieweit sie hier in Berlin Schulen betreibt. Volkshochschule habe ich mal 1-2 Veranstaltungen mitgemacht, die fand ich ganz gut.
Die Gemeinde ist schon ein Treffpunkt, wo manche Leute durch die religiöse Schiene sehr viel Zusammenhalt finden. Das ist bei mir nicht der Fall. Ich bin eher auf der kulturellen Schiene in der Gemeinde, wo ich bei Lesungen, Filmvorführungen, Orchester, Konzerten sehr gerne dabei bin.
Die Shoah-Überlebende Eva Umlauf begrüßt, dass diese kulturellen Veranstaltungen auch der nicht-jüdischen Mehrheitsgesellschaft offen stehen. Und zugleich schätzt sie, dass die jüdische Gemeinde ihr einen Raum bietet, um über innerjüdische Themen geschützt zu sprechen. Aber noch etwas ist ihr als Jüdin und Überlebende wichtig.
Ich bin schon in einem Alter, wo man denkt, dass man irgendwann auch auf den jüdischen Friedhof liegen möchte. Und wenn du nicht ein Gemeindemitglied bist, dann kannst du nicht auf den jüdischen Friedhof. Und das ist mir schon auch ganz wichtig, wenn man jüdisch lebt, dass man auch jüdisch stirbt.
Also auch das ein guter Grund, Mitglied einer jüdischen Gemeinde zu sein. In den vergangenen Wochen und Monaten haben viele von uns notgedrungen mehr alleine gemacht. Und Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die lief oft nur noch über digitale Plattformen. In der Schweiz ist seit dem ersten Corona-Lockdown im vergangenen März ein Projekt entstanden, bei dem rund 1000 Menschen dennoch mit einer jahrhundertealten Tätigkeit ein gemeinsames Werk geschaffen haben. Sie haben die Bibel abgeschrieben. Wie es dazu kam und wie das Ergebnis aussieht, darüber berichtet Susanne von Schenk. Sie hat sich zuerst mal eine Seite aus der hebräischen Bibel, aus dem Buch Ezechiel, zeigen lassen.
Und er sprach zu mir, du Menschenkind, tritt auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam Leben in mich und stellte mich auf meine Füße. Und ich hörte dem zu, der mit mir redete, Ezechiel. Und das heißt übersetzt, Gott möge kräftigen. Und durch die Corona-Zeit hat mich das sehr berührt auch und zeigt mir auch das Bild von diesem Propheten.
Michel Thaler hat eines der Deckblätter der Corona-Bibel gestaltet. Ein paar alte Wanderstiefel auf einer grünschraffierten Ebene, im Hintergrund eine Wasserfläche, im Vordergrund die eben vorgelesene Passage. Das Buch des Propheten Ezechiel aus der hebräischen Bibel war mit seinen verwirrenden Visionen eine Herausforderung für die 59-jährige Künstlerin aus St. Gallen.
Dann kamen so Bilder, die mir wie psychotisch vorgekommen sind. Und da habe ich mich sehr gesträubt dagegen. Und dann begann ich, Modelle zu bauen, was der überhaupt meint mit diesen Visionen. Und spürte so für mich, das geht nicht auf. Und dann dachte ich, ganz einfach werden. Und dann habe ich ein paar alte Wanderschuhe von meinem verstorbenen Vater abgezeichnet. Und das hatte so mit Gehen zu tun und mit meinem Leben.
Fast 1000 Menschen haben im vergangenen Jahr je ein Kapitel aus der Bibel abgeschrieben oder gestaltet. Nun ist das Werk so gut wie fertig. 1189 Kapitel in 7 großen Bänden, die Einbände von Künstlern gestaltet. Initiator der Corona-Bibel ist Uwe Habenicht. Der reformierte Pfarrer aus St. Gallen stammt aus Niedersachsen und arbeitete lange in der italienischen Lombardei. Vor 3,5 Jahren übernahm er eine Gemeinde in St. Gallen. Seine Idee, durch ein gemeinsames Schreibprojekt die Menschen aus der drohenden Corona-Vereinzelung herauszuholen, entstand kurz vor dem ersten Lockdown im März 2020. Er wandte sich damit an den St. Galler Stiftsbibliothekar Cornel Dora.
Die Bibel ist das erste Buch, das im Kloster abgeschrieben wurde, schon im Frühmittelalter. Und es wurde jetzt wieder abgeschrieben in einer speziellen Situation. Natürlich gehört das in unsere Sammlung.
Dora, der über das Weltkulturerbe der St. Galler Stiftsbibliothek wacht, erkannte gleich, die Grundidee des Projektes, der einzelne Mensch als Teil von etwas Großem, das könnte eine Strahlkraft über die Region hinaus entfalten und die Tradition der alten Bibelhandschriften ins 21. Jahrhundert fortsetzen. Dass seine Idee eine solche Wirkung entwickeln könnte, hätte Uwe Habenicht nicht gedacht.
Wir haben einfach angefangen und wir wussten nicht, wo wir rauskommen. Wir hatten kein Geld, wir hatten keinen genauen Plan, wie das überhaupt gehen soll, sondern wir haben wirklich einfach angefangen.
Er findet Unterstützung bei Roman Rieger, dem Leiter der katholischen City-Seelsorge. Der meint auch, dass trotz des Lockdowns so etwas wie Gemeinschaft entstehen könnte, sogar auf ökumenischer Ebene.
Hier die Erfahrung zu machen, dass doch ganz tiefe religiöse Erfahrungen und religiöse Prozesse angestoßen oder unterstützt wurden in diesem Projekt. Das ist wichtig für uns auch als Kirche zu lernen. Also den Menschen zuzutrauen, sie machen religiöse Wege, unabhängig davon, dass ich alles im Griff habe oder die Deutung habe. Wir haben gesagt, sie dürfen auch in ihre Mundart übersetzen. Oder es hat natürlich, weil Schüler mitgemacht haben, auch Schreibfehler drin und nicht jede Seite ist so perfekt. Und doch, glaube ich, ist religiöses Wachstum geschehen durch dieses Projekt, ohne dass wir aber gesagt haben, wir haben das gemacht, oder? Sondern die Menschen sind da auf dem Weg. Das, glaube ich, ist eine Kraft, die auch Sinn und Halt gegeben hat den Mitschreibenden.
Nach 5 Wochen ist das Projekt auf dem Weg. Erklärvideos werden online geschaltet. Per Doodle können Interessierte sich für ein Kapitel eintragen. Die Gestaltung der Seiten ist jedem freigestellt. Einzige Auflage, der biblische Text muss per Hand geschrieben werden. Das sei, so Stiftsbibliothekar Dora, eine Form der Meditation.
Die Bibel schreiben speziell ist Gottesdienst. Das ist gut für das Seelenheil und es ist natürlich meditativ gleichzeitig. Es hat auch eine Bewegung unterstützt, dass die Menschen wieder stärker zu sich selber finden sollen. Das ist ja wahrscheinlich auch die beste Lehre, die wir aus dieser ganzen Geschichte ziehen können, dass wir wieder verstärkt verstehen wollen, was wir Menschen eigentlich sind.
Einige Schriften sind krakelig kindlich, andere schwungvoll und dynamisch. Oft ranken sich Pflanzenzeichnungen an den Seitenrändern empor. Manche haben Tauben und andere Tiere gemalt, Regenbogen, Kronen und zuweilen auch Coronaviren. Wer wollte, konnte seinen Text kommentieren. Monika Wagner hat das nicht gemacht. Die Religionslehrerin und Mutter zweier Kinder lebt in einem kleinen Ort im Kanton St. Gallen. Sie hat ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium abgeschrieben, zweispaltig in Blockschrift und mit Zierbuchstaben. Begeistert von dem Projekt half sie ehrenamtlich mit, die eingehenden Texte zu sortieren.
Ich glaube, es hat so die Grenzen gesprengt. Von der Kultur, die verschiedenen Religionen, aber auch die verschiedenen Länder. Es haben Flüchtlinge mitgewirkt. Das war einfach großartig. Und für mich ist das wirklich gelebte Kirche. Das ist eine große Gemeinschaft, ein großes Gemeinschaftswerk.
Diese Erfahrung teilt auch die Künstlerin Michelle Thaler. Mit der Religion hadert sie zuweilen und fühlt sich eingeengt. Im vergangenen Jahr, während der Beschäftigung mit der Corona-Bibel, konvertierte die Katholikin zur evangelisch-reformierten Kirche.
Ich bin jetzt nicht eine praktizierende, extrem gläubige Frau. Im Gegenteil eigentlich, ich bin sehr oft am Zweifeln. Aber ich merke jetzt einfach, jetzt durch dieses Projekt beginne ich so offen zu werden für die Themen der Bibel.
In der Bibel geht es auch um Krisen und deren Bewältigung. Das Buch der Bücher, sagt Uwe Habenicht, sei ja nicht vom Himmel gefallen, sondern von vielen unterschiedlichen Menschen verfasst worden. Der Theologe, der für einen freieren Umgang mit Spiritualität eine Freestyle-Religion eintritt, geht von der religiösen Autonomie des Einzelnen aus.
Von Anfang an hatten wir als Slogan Schreiben befreit. Und ich glaube, diese Befreiung, aus der Gegenwart rauszukommen und sich mit etwas Altem zu beschäftigen und sich in dem Alten selber nochmal spiegeln zu können, diese Erfahrung haben viele gemacht. Und das ist eine echte Freestyle-Erfahrung, weil sie ohne Geländer war, ein sehr loser Rahmen.
Die St. Galler Corona-Bibel hat bereits Nachahmer gefunden. In den USA entsteht ein ähnliches Projekt. Eine zweibändige französische Ausgabe ist schon fertig und im österreichischen Vorarlberg werden derzeit alle Psalmen per Hand abgeschrieben. Gut möglich, dass weitere Gemeinden folgen werden, vielleicht auch über die Pandemie und ihre Kontaktbeschränkungen hinaus.
Und am 14. März, dem Jahrestag des ersten Lockdowns in der Schweiz, da soll das Werk dann an die Stiftsbibliothek St. Gallen übergeben werden. Sie können sich das jetzt schon bequem von zu Hause aus anschauen, auf der Homepage www.coronabibel.ch. Bemerkenswert finde ich übrigens, in welcher Version die allerersten Verse der hebräischen Bibel, also der Schöpfungsgeschichte, da zu finden sind. Da heißt es: Bei Beginn hat Gott, auch Adonai, Elohim, er, sie, Allah, der, die Lebendige genannt, Himmel und Erde geschaffen. Der Abschreiber hat sich also bemüht, da möglichst viele Gottesvorstellungen hineinzunehmen. Und das passt doch zu unserer Suche nach dem Wir. Übrigens geht es in dieser Woche auch in unserem Philosophie-Podcast Sein und Streit um das Wir und um die grundlegende Spannung zwischen Ich und Wir und zwischen uns und den anderen. Und das mit dem Philosophen Arndt Pollmann. Er erklärt auch, warum eine Gesellschaft eher wie eine Pizza aussehen sollte als wie ein Eintopf oder ein Salat. Wenn Sie noch mehr zu unserem Denkfabrik-Thema hören oder lesen wollen, dann schauen Sie doch auch auf unsere Webseite deutschlandradio.de/denkfabrik oder in unsere DLF-Audiothek. An dieser Stelle verabschiede ich mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.